Guten Morgen. Letzte Woche haben wir Taufe gehabt und die Hosea-Serie, die hat die Woche davor begonnen, also jetzt vor 14 Tagen. Da hat der Mauritz die Einleitung gemacht und ist an einem sehr herausfordernden und spannenden und schönen Teil stehen geblieben. Und da genau werden wir heute weitermachen. Und Paulus greift im Neuen Testament diese Stelle auf, aus dem Hosea. Und deswegen gibt es heute sozusagen zwei Bibelstellen, die diese Predigt begleiten. Einmal eben aus dem Hosea und einmal aus dem Römerbrief. Ich werde beide Stellen vorlesen. Und bevor ich das mache, möchte ich noch den Herrn bitten, dass er redet durch sein Wort. Und wenn ihr dann die zwei Stellen vorlese, würde ich euch bitten, wenn euch das möglich ist, dass ihr dazu aufsteht, wenn wir hören, was Gott uns zu sagen hat. Herr Jesus, ich möchte jetzt bitten, dass du redest, dass das, was in deinem Wort drinsteht, dass wenn wir das lesen, dass dein Heiliger Geist dort zu uns spricht. Und Herr Jesus, ich möchte bitten, dass wenn wir dann durch den Text durchgehen, dass du die Herzen aufmachst und dass deine Worte auf fruchtbarem Boden fällt. Herr Jesus, meine Bitte und mein Wunsch an dich ist, dass du es heute ermöglichst, dass wir ein Stück mehr von deiner Größe sehen, von deiner Herrlichkeit, von deiner Heiligkeit, von deiner Liebe. Amen. Also, wenn ihr euch bitten darf, aufzustehen. Als sie nun Lo-Ruhama entwöhnt hatte, wurde sie wieder schwanger und gebar einen Sohn. Da sprach er, nenne ihn Lo-Ami, denn ihr seid nicht mein Volk und ich bin nicht der Eure. Und doch wird die Zahl der Kinder Israels werden wie der Sand am Meer, den man nicht messen noch zählen kann. Und es soll geschehen an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da sollen sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Dann werden die Söhne Judas und die Söhne Israels sich einmütig versammeln und über sich ein einziges Oberhaupt setzen und werden aus dem Land heraufziehen, denn der Tag von Israel wird groß sein. Nennt eure Brüder mein Volk und eure Schwestern Begnadigte. Und der zweite Text ist aus Römer 8, Verse 24 bis 27, da steht, als Gefäße der Barmherzigkeit hat er auch uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Wie er auch durch Hosea spricht, ich will das mein Volk nennen, was nicht mein Volk war, und die Geliebte, die nicht geliebt war. Und es soll geschehen an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da sollen sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Jesaja aber ruft über Israel aus, wenn die Zahl der Kinder Israels wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur der Überrest gerettet werden. Denn eine abschließende und beschleunigte Abrechnung in Gerechtigkeit wird der Herr durchführen, ja eine summarische Abrechnung über das Land. Und wie Jesaja vorhergesagt hatte, hätte der Herr der Herrscher uns nicht einen Samen übrig lassen, so wären wir wie Sodom geworden und Gomorra gleichgemacht. Das ist der Text, den wir heute anschauen werden. Und so, dass ihr euch ein bisschen orientieren könnt, wo wir sind. Es geht zuerst einmal um das Volk Gottes. Da möchte ich euch so ein bisschen mitnehmen auf das, wie Gott sein Volk bis zum Hosea hin im Prinzip geführt hat. Dann die Verheißungen Gottes und die Gnade Gottes. Vom Mauritz haben wir vor zwei Wochen gehört, dass Gott den Hosea beauftragt hat, sich eine Hure zur Frau zu nehmen. Und dieses drastische Bild, mit dem wollte Gott sichtbar machen, wie das Verhalten von Gottes Volk Gott gegenüber ist. Aber wie sollte dieses Verhältnis sein zwischen Gott und seinem Volk? Wie kommt es überhaupt zu dieser Beziehung, die offensichtlich mal da war, wo es dann heißt, irgendwie, dass das Volk Israel jetzt hurerisch mit ihm umgeht? Beginnen wir da, wo Gott Mose im Dornbusch begegnet und in dem Gespräch, das die zwei miteinander führen, ist folgender Vers, und zwar 2. Mose 3, Vers 12. Da sprach er, ich will mit dir sein. Also Gott sprach zu Mose, ich will mit dir sein und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Also die Geschichte ist, die ist wahrscheinlich bekannt. Das Volk Israel ist in Ägypten unter sklaverischer Herrschaft vom Pharao. Sie müssen dienen und Gott sieht die Not und begegnet Mose und sagt, ich werde euch aus Ägypten rausführen und an dem Berg, da werdet ihr mir dienen. Mit diesem Auftrag ist Mose zum Pharao gegangen und die erste Verhandlungsrunde, die war nicht sehr berauschend. Es hat dazu geführt, dass das Volk noch strenger hat arbeiten müssen als bisher. Aber Gott hat es gesehen und hat sich wieder an Mose gewandt und hat jetzt mit ihm Folgendes gesprochen. Das lesen wir im 2. Mose 6, 2 bis 8. Da steht, und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm, ich bin der Herr. Ich bin Abraham, Isaac und Jakob erschienen als Gott, der Allmächtige. Aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht offenbart. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich ihnen das Land Kanaan geben will, das Land ihrer Fremdlingschaft, in dem sie Fremdlinge gewesen sind. Und ich habe auch das Seufzen der Kinder Israel gehört, weil die Ägypter sie zu Knechten machten, und habe an meinen Bund gedacht. Darum sage den Kindern Israels, ich bin der Herr, und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft retten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Und ich will euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaac und Jakob gebe, das will ich euch zum Besitz geben, ich, der Herr. Wir sehen, dass Gott diese große Not, in dem das Volk drinnen war, gesehen hat. Das Schreien seines Volkes hat er gehört. Und er hat an den Bund gedacht, den er mit Abraham, Isaac und Jakob geschlossen hat. Er sagt, ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Er will sie aus Ägypten rausführen. Und zwar warum? Das war in der Stelle vorher im Dornbusch. Und zwar darum, dass sie ihm dienen können. Gott erlöst sein Volk aus dieser mächtigen Hand des Pharaos mit dem Zweck, dass sie frei sind, um ihm zu dienen. Er nimmt sich seinem Volk an, wie ein Bräutigam seine Braut. Und dieser Bund, den er mit dem Volk geschlossen hat, über den lesen wir im 5. Buch Mose. Dieser Bund, der ist an Bedingungen geknüpft. Er befreit sie, damit sie ihn anbeten können. Was sind die Bedingungen? Da steht, siehe, ich habe dir heute das Leben und das Gute vorgelegt, den Tod und das Böse. Was ich dir heute gebiete, ist, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und in seinen Wegen wandelst und seine Gebote, seine Satzungen und seine Rechtsbestimmungen hältst, damit du lebst und dich mehrst. Und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in dem Land, in das du ziehst, um es in Besitz zu nehmen. Wenn sich aber dein Herz abwendet und du nicht gehorchst, sondern dich verführen lässt, andere Götter anzubieten und ihnen zu dienen, so verkündige ich heute, dass ihr gewiss umkommen und nicht lange leben werdet in dem Land, in das du über den Jordan ziehst, damit du dorthin kommst und es in Besitz nimmst. Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst, seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Denn das ist das Leben und bedeutet Verlängerung deiner Tage, die du zubringen darfst in dem Land, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat. Also Gott stellt sie im Prinzip vor die Entscheidung, wählen sie das Leben oder wählen sie den Tod. Was wir jetzt bisher gesehen haben, ist, wie Gott sich um sein Volk bemüht. Er holt es raus, er hat seine Braut auserwählt, er hat sie befreit aus den Händen der Sklaverei, er liebt sie und in seiner Gegenwart ist das Leben, das er ihnen bietet. Und er gebietet ihnen, wählt das Leben. Und er macht ihnen auch deutlich, was passiert, wenn sie sich anders entscheiden. Und jetzt springen wir vor zum Hosea. Also das ist zeitlich mehr vergangen als der Zeitpunkt, wo dann der Hosea aufgetreten ist. Und wenn wir jetzt schauen oder uns auch zurückerinnern, was wir vor 2 Wochen gehört haben, da sehen wir, dass offensichtlich diese Beziehung, die Gott mit seinem Volk hat, massiv geschädigt ist. Und zwar nicht, weil Gott irgendwas falsch gemacht hat, sondern weil das Volk nicht bereit war, sich an diesen Bund zu halten. Es hat das Verderben, den Fluch und den Tod gewählt. Auf hurerische Art und Weise ist das Volk mit seinem liebenden Gott umgegangen. Es hat andere Götter angebetet, es hat den anderen Göttern gedient und sein Herz hat sich von Gott abgewandt, das Herz des Volkes. Von dem Bräutigam, der sein Volk für sich herausgeholt hat aus dieser Sklaverei. Und Hoseas Auftrag von Gott war deshalb, eine Hure zu heiraten und mit ihr Kinder zu haben, damit diese Untreue vom Volk sichtbar wird. Und die Bedeutung der Namen von den Kindern, auf die ist der Mauritz vor 2 Wochen eingegangen. Der Name des jüngsten Sohnes, und deswegen habe ich den Text auch so ausgewählt vom Abschnitt, dass wir noch diesen Namen vom jüngsten Sohn mit dabei haben. Der Name des jüngsten Sohnes, Lo-Ami, macht das Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk besonders deutlich. Genau. Und zwar sagt er, ihr seid nicht mein Volk. Ihr seid nicht mein Volk und ich bin nicht euer Gott. Das für das Volk, das weiß, es ist geliebt von Gott und sich irgendwie vielleicht immer drauf verlassen hat, muss das eine vernichtende Botschaft sein. Und es ist aber die Folge vom Handeln von Gott. Das Volk hat wählen müssen und das Volk hat gewählt. Es hat den Fluch und den Tod gewählt. Das bedeutet das Ende des Volkes. Ihr seid nicht mein Volk, ich bin nicht der Eure. Das bedeutet das Ende des Bundes. Gott, der sein Volk so liebt, muss jetzt aussprechen, ihr seid nicht mein Volk. Ist es das Ende der Geschichte? Gott sei Dank nicht. Dieses Und doch, das ihr da seht, dieses Und doch, das ist wahrscheinlich das schönste Und doch, das ich in der letzten Vergangenheit gelesen habe. Weil da steht, und doch wird die Zahl der Kinder Israels werden wie der Sand am Meer, den man nicht messen kann noch zählen kann. Und es soll geschehen an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da sollen sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Das Volk ist untreu, das Volk hat seinen Teil des Bundes nicht eingehalten, aber Gott hält an seinem Teil fest und er erinnert an sein Versprechen, das er Abraham gegeben hat. Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig machen, wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Also diese Menge an Menschen, diese Größe des Volkes, das durch Sand beschrieben ist, an dieses Versprechen, das Gott dem Abraham gegeben hat, an das erinnert er sich. Und das gedenkt er auch zu halten. Ist das nicht unbegreiflich? Ist das nicht Liebe, nach der wir uns sehnen, angenommen zu sein, selbst wenn wir unseren Part gar nicht einhalten können? Ist das nicht eine unverdiente, unbegreifliche, liebevolle Gnade? Und das drückt der Hosea im nächsten Vers sehr deutlich aus, da steht, dann werden die Söhne Judas und die Söhne Israels sich einmütig versammeln und über sich ein einziges Oberhaupt setzen und werden aus dem Land heraufziehen, denn der Tag von Jesrael wird groß sein. Wenn ihr euch erinnern könnt, das gemeinsame Volk Israel ist mittlerweile in zwei Bereiche aufgeteilt, Nordreich, Südreich. Das Nordreich heißt Israel, das Südreich heißt Juda. Und da ist von dieser Vereinigung wieder die Rede. Es wird das getrennte Volk sich wieder einen unter einem Oberhaupt. Und interessanterweise dieses Jesrael, das ist der Name von dem ersten Sohn vom Hosea. Und er hat im Kapitel 1 die Bedeutung von Gottes Gericht. Aber wie dieses Jesrael hier in dem Vers verwendet wird, ist es ein Zeichen der Gnade. Denn der Tag von Jesrael wird groß sein. Und das ist was, wo wir über unseren Gott staunen können. Er verwandelt das, wo Gericht ist, auf wunderbare Weise in Gnade. Was für ein gnädiger Gott, den wir haben. Was für ein liebender Gott, vor dem das hurerische Volk steht und er sagt, nennt eure Brüder mein Volk und eure Schwestern Begnadigte. Und über die Gnade wollen wir uns jetzt noch in der restlichen Zeit ein paar Gedanken machen. Das ist die Geschichte, die Gott mit seinem Volk geschrieben hat. Aus der Sicht vom Volk Israel muss da eigentlich eine riesige Dankbarkeit sein. Er sagt einerseits, ihr seid nicht mein Volk, und irgendwie sagt er dann doch, dass sie sein Volk sind. Schauen wir uns das nochmal an. In Vers 1, da steht, es soll geschehen an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da sollen sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Aber ist das nicht irgendwie ein Widerspruch, dass Gott auf der einen Seite sein Gericht verkündigt und auf der anderen Seite dann sagt, ihr seid doch mein Volk? Warum sagt er das zwei Verse vorher das eine und zwei Verse später das andere?
Sind sie jetzt sein Volk? Warum werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt? Ist das, was Gott sagt, vielleicht dann doch hinfällig? Ist er blind vor Liebe, dass das, was er sagt, dann er wieder vergisst? Davon dürfen wir überhaupt nicht ausgehen, dass das der Fall ist. Alles, was Gott verspricht, alles, was Gott sagt, all das, das hält er. Alles, was Gott sagt, ist von ewiger Bedeutung. Es gibt nichts, was Gott sagt, wo er dann sagt, ich mach's doch anders. Wir können nicht auf die leichte Schulter nehmen, was Gott uns sagt. Aber wie lässt sich jetzt dieser Widerspruch auflösen? Wie können wir das verstehen, was Gott da sagt? Und um das zu verstehen, springen wir jetzt ins Neue Testament und ich muss noch einen Schluck Wasser trinken. Und der Paulus, der im Kapitel 9 zitiert den Propheten Hosea, und diesen Teil wollen wir uns anschauen, um das zu verstehen. Was bedeutet das? Sein Volk, doch nicht sein Volk. Gleich in Kapitel 9, wenn wir da reinschauen, sehen wir, wie Paulus über einen Schmerz redet, den er hat. Und er hat offensichtlich einen sehr großen Schmerz. Er, der selber Jude ist, der empfindet große Traurigkeit und einen unablässigen Schmerz in seinem Herzen. Aber worüber? Paulus empfindet darüber einen Schmerz, dass er weiß, dass die Verheißungen, die seinem Volk gehören, dass die zum großen Teil gar nicht in die Erfüllung dieser Verheißungen kommen werden. Dieser Schmerz, den er da hat, der ist so groß, dass er sich sogar wünscht, in Vers 3 und 4 steht es, ich wünsche nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind. Also Paulus hat so eine Not über die Tatsache, dass viele seiner israelitischen Brüder und Schwestern, dass die diese Errettung gar nicht haben, dass er sagt, am liebsten, ich meine, das funktioniert so nicht, aber dass er sagt, am liebsten würde ich auf meine Errettung verzichten, um sie retten zu können. Wir wissen, dass Jesus der Einzige ist, der auf seine Rettung verzichtet hat, um jemanden zu retten. Aber so empfindet der Paulus über seine Stammesbrüder und Schwestern. Aber haben wir nicht gelesen, was im Hosea steht oder widerspricht es dem? Wo steht, es soll geschehen an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid mein Volk, ihr seid nicht mein Volk, da sollen sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Warum hat dann Paulus diesen Schmerz um sein Volk? Dazu lesen wir die nächsten Verse ab Vers 3 im Römerbrief. Da steht, ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Ihnen gehören auch die Väter an. Und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre. Denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Auch nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder. Sondern in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Okay, vielleicht wird es jetzt schon ein bisschen klarer. Offensichtlich ist es so, dass nicht alle, die von Israel abstammen, diese Kinder sind, Er unterscheidet zwischen Kinder des Fleisches und das andere habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, deswegen sage ich jetzt nichts Falsches. Aber er macht auf jeden Fall diese Unterscheidung. Kinder der Verheißung, genau, da haben wir es. Er unterscheidet zwischen Kinder des Fleisches und Kinder der Verheißung. Kinder des Fleisches, das sind sozusagen das ethnische Volk Israel. Und es gibt die Kinder der Verheißung. Und das ist offensichtlich ein Unterschied. Und wenn wir dann in Abvers 24 weiterlesen, da steht, als Gefäße der Barmherzigkeit hat er auch uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Wie er auch durch Hosea spricht, ich will das mein Volk nennen, was nicht mein Volk war, und die Geliebte, die nicht geliebt war. Und es soll geschehen an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da sollen sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Wenn wir an die Geschichte Israels zurückdenken, dann wissen wir, dass das ein sehr exklusiver, von Gott bewusst so designter Club war, sage ich mal. Da hat nicht jeder dabei sein können. Das waren die Nachkommen Abrahams und Außenstehende, zu denen hat das Volk Abstand halten müssen. Es hat ganz viele Reinheitsgebote gegeben, dass diese Kluft, die zwischen dem Volk Israel war und den anderen Stämmen, dass die nicht überwunden wird. Und wenn jetzt der Paulus schreibt, dass er selbst ein Berufener ist und dass Gott beruft sowohl aus den Heiden als auch aus den Juden, dann bedeutet es, dass diese Kinder der Verheißung, von denen ich vorher vorgelesen habe, dass das die sind, die Gott beruft. Das ist nicht das ethnische Israel, sondern das ist das Volk Israel, das, wo Gott die Kinder herausruft. Das ist das Volk, oder das sind auch Kinder aus den heidnischen Völkern. Und das ist die gute Nachricht für uns, zu denen, schätze ich, gehören die allermeisten von uns. Wir sind von Gott rausgerufen und dieses Versprechen, das er gibt, gilt nicht mehr nur dem Volk Israel, sondern es gilt auch den Heiden, die er berufen hat. Und da sehen wir zwei sehr drastische Schlussfolgerungen. Und zwar einmal sehen wir strenge Gerechtigkeit und einmal sehen wir große Gnade. Warum sehen wir strenge Gerechtigkeit? Wir sehen, dass offensichtlich, wenn Gott Gericht spricht, dass er es auch einhält. Paulus weiß das. Deswegen würde er am liebsten sein Volk retten, weil er ihre Verlorenheit sieht. Aber wovor retten? Vor Gottes Gericht. Die Hurerei seines Volkes hat dazu geführt, dass Gott voll ewigem Ernst ausgerufen hat, ihr seid nicht mein Volk. Ich bin nicht der Eure. Und das wird auch deutlich in den nächsten zwei Versen, wo Paulus nicht den Hosea zitiert, sondern den Jesaja, wo steht, Jesaja aber ruft über Israel auf, wenn die Zahl der Kinder Israels wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur ein Überrest gerettet werden. Also eine kleine Schar. Denn eine abschließende und beschleunigte Abrechnung in Gerechtigkeit wird der Herr durchführen, ja eine summarische Abrechnung über das Land. Und wie Jesaja vorher gesagt hat, hätte der Herr, der Herrscher, uns nicht einen Samen übrig bleiben lassen, so wären wir wie Sodom geworden und Gomorra gleichgemacht. Von diesem ethischen Volk Israel wird nur ein kleiner Überrest gerettet. Wo sehen wir da die Gnade? In Hosea hat Gott bereits angekündigt, etwas, was Paulus da jetzt ganz deutlich macht. Seine Verheißungen, Söhne des lebendigen Gottes genannt zu werden, das gilt den Kindern der Verheißung. Also denen, die von Gott berufen sind, sowohl von den Juden, eben dieser Überrest, als auch von den Heiden. Und das bedeutet, dass wir damit eingeschlossen sind. In seiner Gnade hat Gott sein Versprechen, das er Abraham gegeben hat, dass er Abraham zum Segen für die Nationen machen wird. In seiner Gnade macht Gott das da deutlich, wie das funktioniert. Und zwar dieses Gericht über das Volk Israel, das gilt und Gott ist gnädig und beruft trotzdem aus diesem Überrest auch Menschen vom Volk Israel in seine Gemeinde und er beruft aus den Heiden, beruft er Menschen. Und das sind die Menschen, die gerettet werden. Was bedeutet das jetzt für uns? Wir haben gesehen, dass Gott mit starker Hand sein Volk aus Ägypten befreit hat. Und zwar wofür? Wisst ihr es noch? Um Gott anzubeten. Das war sein Ziel. Gott ist den ersten Schritt gegangen, und um sein Volk zu befreien. Und Gott hat seinem Volk gesagt, dass es wählen muss zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Das Volk, so wie wir es gelesen haben, hat den Tod gewählt. So sehr, dass Gott über sie aussprechen musste, ihr seid nicht mehr mein Volk und ich bin nicht der eure. Abraham, der war bereit, seinen verheißenen Sohn Isaak zu opfern. Gott hat jedoch im letzten Moment einen Ersatz gesucht, ein Tier, das an der Stelle Isaaks geopfert wurde. Gott, der Vater selber, der musste seinen eigenen Sohn am Kreuz opfern, weil es keinen anderen Ersatz gibt. Es braucht dieses perfekte Opfer, um die Menschen in seine Gegenwart holen zu können. Jemand, der selber ohne Schuld ist, der für die Schuld der anderen stirbt, der stellvertretend für uns geopfert werden musste, der ohne Sünde war, der am Kreuz für uns bezahlt hat. Im Epheser lesen wir, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen, in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor der Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Jesus ist der Weg, den das Volk nicht bereit war zu sehen. Das Volk hat sich für den Tod und für den Fluch entschieden. Und in Jesus haben wir aber die Möglichkeit, uns zum Leben und zum Segen zu entscheiden. Gott hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft. Da, wo im Jesaja gestanden ist, ihr seid nicht mein Volk, da wird gesagt, ihr seid doch mein Volk. Wie geht es? Dadurch, dass Jesus uns zur Sohnschaft berufen hat, in seiner Gnade. Und zum Lob seiner Gnade. In Jesus haben wir Erlösung durch sein Blut für unsere Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Wie Gott sein Volk aus Ägypten befreit hat, damit das Volk Gott dient, Gott anbetet, was der Plan von Gott war für diesen Bund, so bietet uns Jesus an, uns zu befreien, uns Erlösung zu schaffen für die Gefangenschaft, in der wir drin sind, die Gefangenschaft der Sünde. Jesus bietet uns Erlösung durch sein Blut für unsere Übertretungen an. Und zwar wozu? Der gleiche Grund. Der gleiche Grund, warum Gott das Volk Israel befreit hat, ihn anzubeten. Zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist das, was in dieser Epheserstelle steht. dazu hat Gott uns herausgerettet, dazu bietet er uns seine Vergebung an, dazu sagt er uns, ihr müsst es wählen. Wählt sie den Leben, das Leben oder den Tod? Wählt sie den Segen oder den Fluch? Und vor dieser Herausforderung stehen wir, zu entscheiden, nehmen wir dieses Angebot der Rettung an, wählen wir das Leben, das Gott durch seinen Sohn in diesem unverständlich großen Schritt, der die Gottheit zerrissen hat, weil Jesus die Sünde der Welt auf sich genommen hat, wo er uns in diesem Schritt seine Vergebung anbietet. Wählen wir das oder wählen wir den Fluch und den Tod? Herr Jesus, du hast im Hosea angekündigt, dass die, die nicht dein Volk sind, dass die dein Volk genannt werden. Herr Jesus, wir sehen, wie du Gericht sprichst und wie das Gericht ernst ist. Und wir sehen aber auch deine Gnade und deine Liebe. Wir sehen, dass du für uns in dieses Gericht gegangen bist. Als stellvertretendes Opfer für das Gericht, das wir verdient hätten. Herr Jesus, durch dein Handeln können wir uns zu deinem Volk dazurechnen. Das ist der Verdienst, den du erwirkt hast am Kreuz. Herr Jesus, ich möchte wirklich bitten, dass, wenn wir über das jetzt nachdenken, wenn wir vor dieser Entscheidung stehen, wählen wir das Leben oder wählen wir den Tod, dass wir diese Entscheidung nicht vor uns herschieben. Du bietest uns das Leben an, du bist das Leben. In dir haben wir Vergebung. Du gibst uns die Möglichkeit, diesen Segen zu erleben, den du schon vorbereitet hast. Du gibst uns die Möglichkeit, dein Volk zu sein, in Ewigkeit vor dir zu stehen. Herr Jesus, und du machst aber auch deutlich, wie ernsthaft es ist, wenn wir den Tod und den Fluch wählen. Herr Jesus, danke, dass wir heute auch im Abendmahl hinschauen können und für dein Opfer einfach dich preisen können. Du bist unser Herr, du bist unser Retter, du hast uns geliebt von Anfang an. Danke dafür. Amen. Könnt ihr raufkommen, bitte? Wir singen miteinander die Liebe des Retters. Ich glaube, sehr passend das Lied zu dem Text. Und dann, Tommy, führst du uns durchs Abendmahl.